Wir haben die Folge am Freitag, den 31. Januar, vormittags aufgenommen. Das heißt, nach den Abstimmungen über die Entschließungsanträge im Bundestag, aber vor der Abstimmung über den Gesetzesentwurf der Union und der Bundestagsdebatte.
Kaffee und Fluchen, ein Podcast von Studopolis.
Eine Bande von Idioten! Da kommt jemand angeschissen und provoziert mich einfach, weil er in irgendeinem Laden engagiert ist, bei mir ein Interview zu machen.
Hallo Leute, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge unseres Podcast-Spezials zur Bundestagswahl. Wir freuen uns heute sehr, dass wir mit der Umweltministerin sprechen können. Herzlich willkommen, Steffi Lemke.
Einen schönen guten Tag in die Runde.
Guten Morgen, Frau Lemke. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns sind. Sie haben früher oft betont, dass Sie eine leidenschaftliche Parlamentarierin sind und nie ein Regierungsamt bekleiden wollten. Jetzt blicken wir auf 3 Jahre als Bundesministerin zurück. Wie fällt Ihre Bilanz aus? Sind Sie froh, dass es doch anders gekommen ist?
Ja, auf jeden Fall. Im Leben ändern sich ja mal Dinge. Und tatsächlich war ein Regierungsamt für mich kein Karriereplan, sondern das hat sich dann im Zuge der Regierungsverhandlungen und Regierungsübernahme schlichtweg so ergeben. Und ich habe dieses Amt mit großer Freude und Leidenschaft ausgeübt, habe auch eine Bilanz, auf die ich mit Stolz zurückblicke im Umweltministerium. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Trotz dieser ganzen Zeiten von dem permanenten Krisengefühl, das wir ja, glaube ich, zumindest zeitweise hatten oder immer noch haben und jetzt vor der Bundestagswahl ich zumindest wieder habe, angesichts der aktuellen Entwicklung. Aber die Bilanz ist wirklich gut. Die Zeiten, die 3 Jahre, wenn ich auf die Ampelregierung zurückschaue, im Großen, die ist natürlich maximal durchwachsen. Das heißt, der ganze permanente Streit mit der FDP, das hat einen belastet, auch nicht erst jetzt im letzten Herbst, dass die FDP permanent Sand ins Getriebe schmeißt, war schon vorher klar. Und der Überfall Russlands auf die Ukraine, der Angriff auf Israel, die ganze geopolitische Situation, das sind natürlich Großereignisse gewesen, von denen man dann am Ende nicht sagen kann, es war eine gute Legislaturperiode. Aber umso stolzer macht es mich doch, einiges auf den Weg gebracht zu haben im Umweltbereich.
Sie haben gerade die Probleme mit der FDP angesprochen. Berührt sowas dann auch die persönlichen Beziehungen? Also hatten Sie anfangs enge oder gute Beziehungen auch zu FDP-Ministerinnen und Ministern, die jetzt dadurch erschüttert wurden, durch diesen politischen Bruch?
Ich habe von Anfang an mit Volker Wissing eine gute Beziehung gehabt. Ich würde sagen, auch auf der persönlichen Ebene. Von seinem ganzen persönlichen Anspruch an Politik, wie er Staatlichkeit, Rechtsstaatlichkeit, Parlamentarismus definiert. Das ist ja erst im letzten Herbst so richtig öffentlich geworden, als er sich dann von der FDP distanzierte, haben wir sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Und deshalb war das immer über alle Krisenzeiten, und ich habe natürlich mit dem Verkehrsminister Konflikte gehabt, immer eine gute persönliche Beziehung. Ich habe ihn auch in der Woche dann angerufen, als die FDP die Regierung gesprengt hatte, und habe ihm weitere gute Zusammenarbeit angeboten und auch Unterstützung, weil ja klar war, dass er dann auch aus den eigenen Reihen heraus diffamiert würde wegen seines Schrittes. Und das war, wie gesagt, immer gut. Und zu Christian Lindner habe ich nie eine persönliche Beziehung gehabt. Das war immer eine rein professionelle Arbeitsbeziehung. Olaf Scholz hatte mal auf einer Kabinettsklausur die Ansage gemacht, wir sollen uns alle duzen im Kabinett. Das haben wir dann gemacht, aber ansonsten hätte ich ihn auch weiter gesiezt. Also wir haben irgendwie nie einen persönlichen Draht miteinander gefunden. Und das hat ja dann im letzten Herbst, wurde letzten Endes auch klar, warum. Dass er nicht nur Sand ins Getriebe geschmissen hat, sondern Felsbrocken. Ich hätte mir das nie vorstellen können, dass eine Regierung von demokratischen Parteien so von innen raus heraus ausgehöhlt und, man muss ja sagen, letzten Endes schon sabotiert worden ist.
Die politische Stimmung in Deutschland ist ja sehr angespannt gerade, auch gerade mit den jüngsten Abstimmungen im Bundestag mit Unterstützung der AfD. Wie ist Ihre persönliche Empfindung? Wie geht es Ihnen, wenn Sie jetzt an die Wahl denken und die politische Lage in Deutschland?
Extrem angespannt. Da geht es mir wirklich wie Ihnen und ich vermute mal wie den meisten Hörern, dass wir in einer, ich würde sagen, fragilen Situation im Moment sind. die CDU hat mit der AfD im Bundestag zusammen abgestimmt, also zusammengearbeitet, kooperiert. Ich finde, da soll man auch nichts weg von reden. Das haben sie getan. Sie wussten, was sie tun. Ein Teil der Abgeordneten hat auch ziemlich zerknirscht im Plenum dagesessen. Und man muss es ja in die größeren Zusammenhänge und Äußerungen aus der CDU einbetten, weshalb ich die Situation wirklich als bedrohlich empfinde, was die Machtbeteiligung einer Partei wie der AfD in Teilen als rechtsextrem eingestuft in Deutschland in naher Zukunft bedeuten könnte. Die CDU hat ja angekündigt, dass sie eine Alleinregierung anstrebt, dass das ihr Plan ist. Mein Eindruck ist, dass ein bisschen untergegangen ist, was damit gemeint ist. Das kündigt sie ja schon seit Wochen, seit Monaten an, also nicht erst seit Aschaffenburg, seit diesem schrecklichen Anschlag, Angriff dort, sondern schon seit viel längerer Zeit. Und das bedeutet, dass sie sich von einer AfD tolerieren lassen will. Denn unter demokratischen Parteien schließt man eine Koalition ab. Und wer eine Alleinregierung anstrebt, es glaubt ja niemand, dass die CDU 50% oder 60% bei der Bundestagswahl erreichen wird. Wenn man dann eine Alleinregierung anstrebt, heißt das im Klartext, dass man bereit ist, einen Kanzler zur Wahl zu stellen im Deutschen Bundestag und zu schauen, wer dem die Mehrheit gibt. Und wenn zu dem Zeitpunkt keine Koalition zwischen demokratischen Parteien geschlossen worden ist, heißt das, dass man sich in die Abhängigkeit von AfD und BSW begibt. BSW alleine würde nicht reichen, aber dass man sich von einer Fraktion der AfD zum Kanzler wählen lassen würde. Das ist das, wo
Aber
wir gerade stehen.
aus welchen Äußerungen ziehen Sie, dass die Union eine alleine Regierung, also eine Minderheit, das wäre dann ja eine Minderheitsregierung, die sich eben tolerieren lassen müsste. Aus welchen Äußerungen ziehen Sie, dass sie das einer Koalition mit, zum Beispiel mit der SPD vorziehen würde?
Na, der Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt kündigt das an. Seit dem Jahresbeginn hat er diese Ankündigung getätigt. Er ist Fraktionsvize, ist in enger Kooperation mit Herrn Spahn und hat das als offizielles Wahlziel der CDU dort ausgegeben. Und ich habe jetzt nicht nachgeschaut, welche CDU-Politiker in ihren jeweiligen Wahlkreisen die gleichen Äußerungen getätigt haben. Aber seit Mittwoch, seitdem die CDU mit der AfD zusammen abgestimmt hat im Bundestag, muss man dieser Aussage sehr ernst nehmen.
Aber von der obersten Führung, also von Herrn Merz, kam eine solche Äußerung nicht. Er wollte nur nicht, dass über Koalitionsmöglichkeiten jetzt schon gesprochen wird, sondern dass erstmal das CDU-Programm dargelegt wird, bevor man über Koalitionen spricht, oder?
Naja, Herr Merz hat gesagt, man guckt nicht nach links und rechts, man guckt nur, wer zustimmt.
Bei dieser Abstimmung, ja.
Ja, bei dieser Abstimmung, aber das ist ein Tabubruch, das ist eine Zäsur in der deutschen Nachkriegspolitik, dass die konservative Partei oder auch andere demokratische Parteien mit Rechtsextremen zusammen abstimmen. Und alle Erklärungsversuche, alle Versuche, das irgendwie zu vertuschen, dass man mit der AfD zusammen abgestimmt hat, die haben ja nicht funktioniert. So gut funktioniert unsere Demokratie, die Öffentlichkeit und die Transparenz jetzt schon noch, dass das klar geworden ist. Und dass Frau Merkel, die frühere Bundeskanzlerin, die CDU dafür scharf kritisiert hat und sich dagegen gestellt hat, ist ja auch ein Beleg dafür, dass es gerade einen inneren Machtkampf in der CDU um diesen Richtungskurs gibt. Und dass man darüber redet, mit wem man eine Koalition eingehen will, ob man mit den Grünen oder mit der SPD koalieren möchte. Das ist das normale demokratische, der normale demokratische Ablauf vor einer Wahl, nach einer Wahl, bei Regierungsbildung. Aber dass man ankündigt, eine Alleinregierung anzustreben und dann mit Rechtsextremen im Bundestag zusammen abstimmt, das hat es noch nicht gegeben.
Wie wird diese Zäsur den Wahlkampf oder die letzten Wochen des Wahlkampfs verändern?
Ich hoffe sehr darauf, dass unsere Zivilgesellschaft, dass unsere Gesellschaft, die Öffentlichkeit sich dagegen wehrt, dass rechtsextreme Machteinfluss in Deutschland Wenn wir Analogien zur Geschichte ziehen, dann ist ja auch dort nicht von einem Tag auf den anderen eine Diktatur errichtet worden, sondern das ist ein langwährender Prozess gewesen, der mit demokratischen Mitteln vollzogen ist. Ich finde, das muss man sich in diesen Tagen nochmal anschauen. Und ich hoffe sehr, dass die Zivilgesellschaft sich auch, weil wir Lehren aus der Geschichte gezogen haben, dagegen wehren wird, dagegen aufstehen wird. Es sind hunderte Demonstrationen seit gestern für das kommende Wochenende angekündigt. Und ich baue auf die Zivilgesellschaft. Ich bin ein Kind der friedlichen Revolution von 1989. Ich bin damals auf der Straße gewesen, um für freie Wahlen, für geheime Wahlen, für Parlamentarismus, für Freiheit zu demonstrieren. Wir wussten damals nicht, wie diese Demonstrationen ausgehen. Wir wussten nicht, ob die DDR-Diktatur schießen lassen würde auf Demonstranten. Wir hatten ja alle noch die Ereignisse in China auf dem Platz des Himmlischen Friedens wenige Wochen zuvor im Kopf. Diese Bilder hatten wir alle, als wir dort gestanden haben in der Schönhauser Allee im Kopf. Da wurde geschossen auf Studenten. Eine solche Situation, um das klarzustellen, sehe ich jetzt hier überhaupt nicht. Ich will nur erläutern, dass für mich das auf die Straße gehen, das Eintreten für Freiheit, für Demokratie, für freie Wahlen zur DNA gehört. Und ich baue darauf, dass unsere Zivilgesellschaft das verteidigen will.
Sie beschreiben das ja jetzt wirklich als einen großen Tabubruch der Union. Können Sie sich dann überhaupt vorstellen, nach der Wahl mit dieser Union, die Ihrer Meinung nach mit dem Feuer spielt, können Sie sich dann überhaupt noch eine Koalition mit dieser Union vorstellen?
Diese Frage ist nicht an mir zu beantworten. Diese Frage muss CDU und CSU beantworten, ob sie eine Koalition mit einer demokratischen Partei anstreben oder ob Showverhandlungen um eine Koalition geführt werden, um letzten Endes eine Alleinregierung installieren zu können, die nicht mit den Stimmen von SPD und Grünen zustande käme, weil demokratische Parteien Koalitionen miteinander schließen, um demokratisch regieren zu können. Es ist an der CDU, sie haben die Bringschuld, deutlich zu machen, ob sie Demokratie sichern wollen, ob sie mit der AfD keine weitere Kooperation eingehen wollen oder ob sie normalisieren wollen, dass mit der AfD zusammen abgestimmt wird. Und ich kenne jetzt viele Diskussionen, sei es in den Kommunalparlamenten oder in den Landtagen, dass das doch alles nicht so schlimm wäre. Und man kennt sich da ja teilweise, war im gleichen Sportverein möglicherweise und duzt sich. Das ist aber eine andere Ebene als das, über was wir im Moment reden, weil man muss sich die Blaupause dafür in den USA anschauen. Das, was mit der neuen Trump-Regierung dort aufgebaut wird, in Kooperation mit Multimilliardären, denen es nicht um den Rechtsstaat, denen es nicht um die Demokratie und denen es vor allem nicht um die einfachen Leute geht, um uns geht, um sie, um ihre Zukunft. Denen geht es nie um Klimaschutz oder um Umweltschutz oder die Sicherheit, sondern die haben andere Interessen als die Mehrheit der Bevölkerung. Und diese Blaupause muss man meiner Meinung nach vor Augen haben. Wir haben noch 3 Wochen bis zur Bundestagswahl. Wir sollten viel in dieser Zeit über Politik miteinander diskutieren. Was muss sich in unserem Land ändern? Was sind die Missstände? Wie schaffen wir es, das Leben bezahlbar zu machen? Wie schaffen wir es, dass Wohnungen zur Verfügung stehen, die auch für junge Leute bezahlbar sind? Wie schaffen wir es, Klimaschutz auf der Agenda zu halten, während die USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen austreten? Wie schaffen wir es, dass Bus und Bahn wieder pünktlich kommen, dass 49-Euro-Ticket erhalten bleibt? All diese Fragen sollten wir in den nächsten 3 Wochen so intensiv wie nur irgend möglich miteinander diskutieren. Aber auch die Frage, ist unsere Demokratie doch im Kern so bedroht, wie die CDU diese Woche im Bundestag deutlich gemacht hat?
Gerade überlagert neben dem Thema über das Abstimmungsverhalten auch die Frage der Migration das Ganze. Hätte man nicht diesem Tabubruch vorbeugen können, wenn man eine demokratische Mehrheit für Maßnahmen zur Begrenzung der Migration gefunden hätte in der demokratischen Mitte? Ich habe heute eine Umfrage gesehen, dass ein eine Mehrheit der Deutschen hinter den Maßnahmen steht und dann die große Kontroverse erst beim Abstimmungsverhalten beginnt. Aber ein Großteil der Deutschen in dieser INSA-Umfrage stand hinter den Maßnahmen, die zumindest am Mittwoch zur Abstimmung standen. Hätten sich nicht Grüne und SPD auch auf die CDU bewegen müssen, damit eben es nicht zu dieser Kooperation oder wie man es auch nennen will, mit der AfD gekommen wäre, das gemeinsame Abstimmen?
Wir haben in den letzten Monaten als Bundesregierung teilweise ja mit der CDU gemeinsam über die Ministerpräsidenten der Länder intensive Gespräche gehabt. Es sind Maßnahmen ergriffen worden. Es hat eine deutliche Begrenzung gegeben im letzten Jahr von Migration. Alle demokratischen Parteien sagen, dass wir Humanität und Ordnung brauchen. Wir wollen Mensch bleiben in unserem politischen Handeln, aber wir müssen auch sicherstellen, dass in unserem Land Ordnung herrscht und dass, wenn Migration stattfindet, sie kontrolliert stattfindet, dass man weiß, wer ins Land kommt und dass man gegen illegale Taten wie die Anschläge in Magdeburg, in Aschaffenburg bessere Vorkehrungen treffen muss, dass man sehen muss, was ist da schiefgelaufen und dass das keine Lippenbekenntnisse sein dürfen. Das ist Konsens unter den demokratischen Parteien und daran wurde gearbeitet. Es ist mühselig voranzukommen. Wir werden Migration nie vollständig unterbinden können. Das wollen wir auch nicht. Ich stehe zum der Möglichkeit, in Deutschland Asyl zu erhalten. Und wir haben auch bei mir zu Hause in Dessau den ukrainischen Flüchtlingen in einer großen Solidaritätsaktion in der Zivilgesellschaft geholfen. Und die Waage zu halten zwischen dem, was unsere Gesellschaft ausmacht, Humanität, und dem, was wir leisten können und was wir leisten wollen als Gesellschaft, also auch Ordnung und Begrenzung, diese Waage, die werden wir immer wieder neu austarieren müssen. Aber zu versprechen, dass mit diesem Antrag, mit diesem Fünf-Punkte-Plan der Anschlag von Aschaffenburg nicht passiert wäre. Friedrich Merz weiß, dass das nicht den Tatsachen entspricht. Dieser Antrag hat ja keine reale Wirkung, sondern es ist ein Entschließungsantrag im Deutschen Bundestag gewesen, der keine Wirkung auf Grenzschließungen etc. ausübt. Das wusste er. Und statt mit der Regierung darüber zu verhandeln, welche Maßnahmen konkret in die Realität umgesetzt werden, oder auch, falls er Bundeskanzler geworden wäre, in einer Koalition mit Grünen oder SPD, dann die entsprechenden Maßnahmen umzusetzen, das hatte er ja auch angekündigt, das ist das, was Demokratie ausmacht. Aber 3 Wochen vor einer Wahl einen Show-Antrag, so muss man das einfach nennen, zur Abstimmung zu bringen, um deutlich zu machen, dass die CDU bereit ist, mit der AfD zu kooperieren. Das hat nichts mit den Problemen, mit der Problembewältigung zu tun. Und dass Friedrich Merz das weiß, hat er ja deutlich gemacht, indem er das Ganze zur Gewissensentscheidung erhoben hat. Er hat im Deutschen Bundestag gesagt, sein Gewissen gebietet ihm, so zu handeln. Das heißt, er hat nicht mehr über Probleme und sachliche Lösungen diskutieren wollen, sondern er wollte dieses politische Signal setzen. Ich glaube, da sollten wir nicht zu naiv und zu harmlos rangehen, sondern auf den Kern dessen gucken, was da geschehen ist.
Aber auch neben der Verantwortung der Union für unsere Demokratie liegt auch vor uns die geplatzte Ampelkoalition. Sehen die auch zur Destabilisierung unseres Landes geführt hat. Sehen Sie bei sich keine Mitschuld zu dem derzeitigen Chaos?
Wenn man Regierungsverantwortung trägt, trägt man natürlich Verantwortung für das, was im Land passiert. Ich kann sagen, nach bestem Wissen und Gewissen mein Ressort geführt zu haben. Aber natürlich haben wir das, was passiert ist in den letzten 3 Jahren, zu verantworten. Ja. Ich würde dennoch hinzufügen, dass die Energiekrise bewältigt zu haben in diesem Winter, wenn Sie sich die Situation noch mal vor Augen führen, 22 auf 23, wir wussten nicht, ob die Heizungen in Deutschland alle betrieben werden können, ob Wirtschaftszweige stillgelegt werden müssten aus Energiemangel, hat damals so Tipps gegeben, man solle mehr den Waschlappen benutzen als zu duschen. Fand ich jetzt auch nicht so clever. Aber das ist die Situation, durch die wir das Land durchgeführt haben. mit allen schwierigen Debatten, die wir auch damals schon mit der FDP hatten. Und das ist mit Fehlern passiert. Das ist ja an verschiedenen Stellen auch öffentlich hoch und runter diskutiert worden. Ich war gerade vor diesem Untersuchungsausschuss, den die CDU eingerichtet hatte, 7,5 Stunden lang als Zeugin dort ausgesagt über die Frage, ob wir die Verlängerung von Atomkraftwerkslaufzeiten unideologisch geprüft haben. Eine Veranstaltung, wo ich nicht weiß, ob das ein wirklich relevanter Beitrag zur Demokratie gewesen ist, weil das vollkommen offen und transparent auf 22 schon gemacht war. Wir haben unideologisch gehandelt. Wir haben den Klimaschutz für Wochen, für Monate hinten angestellt, um Energiesicherheit in unserem Land zu gewährleisten. Und all das ist geschafft worden mit vielen Fehlern, mit Verletzungen innerhalb der demokratischen Akteure. Aber es ist geschafft worden. Und ich finde, dass wir darauf den Fokus lenken sollten. Einerseits natürlich Mitverantwortung für das Scheitern der Ampel haben wir letzten Endes alle. Aber es gab das gezielte Bestreben, diese Regierung zu zersprengen. Das ist kein Zufall gewesen, weil es irgendwann zu schwer geworden war, sondern die ist aus dem Inneren heraus zerlegt worden, um Neuwahlen herbeizuführen und nicht wegen unüberbrückbarer politischer Differenzen. Das gehört dazu, wenn man in einem solchen Land wie unserem regiert, dass man Kompromisse machen muss und nicht alleine entscheiden kann, was das Land tun soll.
Das wird spannend sein, nächste Woche Christian Lindners Sicht dann noch dazu zu hören. Viele sehen, also ich glaube, viele stimmen.
Wenn ich noch mal, Herr Preußen, eine Sache sagen darf, ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass es wirklich bereits zum Beginn der Regierungsübernahme durch die Ampel von Herrn Döpfner die Aussage gegeben hat, please stärke die FDP, also im Wahlkampf damals, damit sie so stark wird, dass sie die Regierung von innen heraus, ich weiß das konkrete Zitat jetzt nicht mehr aus dem Kopf, zerstören kann. Also,
Ja, diese geleakten Nachrichten von Herrn Döpfner waren keine
ich
Ruhmestat.
glaube, dass man sich das nochmal vor Augen halten muss, weil Herr Döpfner jetzt sagt, wir brauchen disruptive Prozesse. Und disruptive Prozesse, das ist ja eine Verbrämung von einem Zustand, der für Menschen mit kleinem Einkommen eine Bedrohung darstellt. Also Disruption können sich nur Reiche leisten. Und ich finde, wir sollten diese Aussagen auch diesmal wirklich ernst nehmen.
Ja, worauf ich hinaus wollte, also ich glaube, viele stimmen Ihnen zu, dass diese Bewältigung des ersten Winters nach dem Ukraine-Krieg gut gemanagt wurde. Sehen Sie auch, wie viele andere, den Kipppunkt der Koalition im Habecks Heizungsgesetz? Haben diese Leute recht, die sagen, da ist die Stimmung gekippt? Haben die Grünen dem Land zu viel zugemutet? Haben sie uns als Land überfordert?
Wenn Sie mich jetzt wirklich nach dem Beginn fragen, nicht nach den inhaltlichen Zusammenhängen beim Heizungsgesetz, sondern wann hat dieser Zerstörungsprozess angefangen, dann ging das definitiv vorher los. Das kann man bei den Akten für diesen Untersuchungsausschuss Atom nochmal gut nachvollziehen, weil wir dort lange darüber verhandelt haben, ob man drei Atomkraftwerke oder zwei Atomkraftwerke über diesen Winter für 3 Monate, 3,5 Monate länger laufen lässt. Dafür haben sich die Grünen, dafür haben sich Robert Habeck und ich ausgesprochen. Wir haben dann zu lange gebraucht, um das in ein vernünftiges Gesetz zu packen. Aber als wir das getan hatten, in dem Moment hat die FDP gesagt, es müssen auch noch welche von den bereits abgeschalteten Kraftwerken wieder ans Netz genommen werden. Ja, es waren ja in dem Jahreswechsel davor, waren ja auch drei Kraftwerke abgeschaltet worden. In dem Moment, wo wir den demokratischen Kompromiss, das Gesetz fertig hatten, in dem Moment sagt die FDP, nee, es müssen noch welche wieder angeschaltet werden. Was überhaupt nicht sinnvoll gewesen ist, in den Zeitabläufen überhaupt nicht machbar gewesen ist, vorher nicht diskutiert worden ist. Das war definitiv auch schon ein Beginn von destruktivem Regieren, mit dem wir es ab diesem Zeitpunkt fast permanent zu tun hatten.
Diese Atomdiskussion, die könnte man natürlich auch noch mal stundenlang führen,
aber gerne.
Um noch mal auf die Frage einzugehen, haben die Grünen mit dem Heizungsgesetz das Land überfordert?
Naja, es ist ein Gesetzesentwurf vorgelegt worden von Robert Habeck, ein Entwurf, der nicht fertig gewesen ist, der dann durchgestochen wurde. Und dann dieser Entwurf und Gesetzentwürfe werden immer noch mal überarbeitet. Da wird immer noch mal verbessert und werden Fehler ausgemerzt. Und in das Stadium ist der Gesetzentwurf ja dann erst viel später gekommen. Da sind Fehler drin gewesen, das hat Robert Habeck ja zigmal gesagt. Aber das, was dann diskutiert wurde, war etwas anderes. Das war genau dieser gleiche zerstörerische Prozess, nicht nach Lösungen zu suchen, sondern die Probleme groß zu machen. Und das halte ich für einen grundsätzlichen Fehler, den wir uns in Zeiten, wo Trump in den USA regiert, wir geopolitische Verschiebungen durch China haben, uns globale Märkte für eine Exportwirtschaft wegbrechen. In einer solchen Situation sich nicht auf die Lösungssuche zu konzentrieren, sondern die Probleme so groß zu machen, dass sie nicht mehr bewältigbar erscheinen, das wird uns als Gesellschaft massiv schaden, egal wen das betrifft. Es ist ja das normale Geschäft, Gesetzentwürfe zu überarbeiten, mit den Koalitionsfraktionen zu diskutieren, bis sie fertig sind und bis sie passen. Dafür gibt es lange Anhörungen mit Verbänden, mit den Bundesländern. All diese Prozesse sind dazu da, dass ein Gesetz gut und richtig gemacht wird. Der erste Entwurf ist das in der Regel nicht. Und das ist nicht passiert an dieser Stelle, sondern man hat sich absichtlich, mit voller Absicht, Wochen und Monate lang über das hergemacht, was noch unfertig gewesen ist.
Mit Blick auf den...
Aber ich will, Entschuldigung, Frau Denk, bloß damit ich nicht falsch verstanden habe, die Verantwortung dafür tragen wir natürlich. Ich will nur erläutern über...
Ja, den Prozess sozusagen. Ja.
Über was wir reden. Ich will keine Verantwortung von uns wegschieben. Aber wenn wir es nicht schaffen, das zu tun, über die Lösungen miteinander zu diskutieren, bis sie gut sind, dann werden wir Demokratie zerstört haben. Das ist das Wesen von Demokratie, dass nicht einer entscheidet, der die glaubt, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, sondern dass wir gemeinsam die beste Lösung identifizieren.
Sie als Umweltministerin, wenn man jetzt auf den aktuellen Wahlkampf schaut, diesen Speed-Wahlkampf, fällt auf, dass Klimapolitik keine Rolle spielt, so gut wie keine Rolle spielt. Woran liegt das?
Ich widerspreche da immer gerne, weil bei allen Gesprächen und Terminen, bei denen ich bin, spielt es eine große Rolle. Auch Naturschutz, Umweltschutz als solcher, das Bewahren der natürlichen Lebensgrundlagen oder mal verständlich ausgedrückt, sauberes Wasser, saubere Luft, Wälder, Moore. Ich weiß nicht, wo Sie Ihren nächsten Urlaub planen, aber sicherlich hat es auch irgendetwas mit Natur zu tun. Da, wo ich
bin gerade an der Ostsee.
Ein Sehnsuchtsort für viele Menschen. Aber jedes Mal, wenn ich diese Frage stelle, kommt eine Antwort, die etwas mit Natur zu tun hat. Und deshalb spielt es da, wo ich unterwegs bin, immer eine Rolle. Und gerade bei jungen Menschen höre ich eher, warum habt ihr so wenig im Klimaschutz erreicht? Ihr hättet viel mehr erreichen müssen. Das kombinieren wir dann mit der Diskussion zum Heizungsgesetz und haben unsere ganzen menschlichen Widersprüche auf dem Tisch liegen. Wir wollen Klimaschutz, wir wollen Naturschutz, aber wir wollen eigentlich keine Gesetze, die uns dazu bringen, dass wir unser Leben ändern müssen. Und das werden wir nur in einer Demokratie miteinander lösen können. Und deshalb bedingen sich Schutz von Umwelt und Natur, Klimaschutz und demokratisches Handeln bedingen sich miteinander.
In der politischen Diskussion ist es nur leider, oder in der medialen Aufmerksamkeit ist das Thema natürlich sehr in den Hintergrund geraten.
Das müssen Sie die Journalisten fragen.
Das machen wir beim nächsten. Und jetzt auch mit der Amtsübernahme von Donald Trump und eben all diesen Problemen, die damit einhergehen, sind Sie dennoch optimistisch, dass wir noch die Pariser Klimaschutzziele erreichen können?
Es ist ja möglich, dass wir das 1,5-Grad-Ziel gegenwärtig gerade überschreiten. Denn es gibt ja für das letzte Jahr vom Kopernikus-Dienst die Aussage, dass es 1,6 Grad gewesen sind. Das ist jetzt aber noch auf ein Jahr bezogen. Aber es ändert sich im Moment wahrscheinlich zu wenig. auch mit Blick auf die USA, mit Blick auf das Agieren der Ölstaaten, als dass man das guten Gewissens sagen könnte, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, wir erreichen das noch. Das Risiko, dass das Ziel gerissen wird, ist im Moment riesengroß. Wahrscheinlich sind wir gerade dabei, das zu tun. Genau deshalb brauchen wir eigentlich eine Regierung in Deutschland, in Europa, die den Klimaschutz nicht zu den Akten legt. Das würde selbstverständlich passieren bei dem Szenario, was ich vorhin geschildert habe. Ja, Friedrich Merz und Alice Weidel wollen Windräder abreißen, weil sie so hässlich sind. Das ist völlig absurd, was da im Wahlkampf gegenwärtig diskutiert wird. Und genau da müsste man den Finger auch von Seiten des Journalismus viel tiefer hineinbohren, finde ich. Auch in die Frage, wenn Donald Trump ankündigt, Drill, Baby, Drill, also Öl- und Gasförderung massiv auszuweiten in Naturschutzgebieten. Auch darüber, finde ich, sollten wir diskutieren und was das für das Klima und für die Zukunft heißt. Ich bleibe optimistisch, dass wir, wenn wir es wirklich ernst nehmen, schaffen können, weil das meine tiefe Erfahrung aus 1989 ist. Und die DDR-Diktatur zu überwinden, da war die DDR-Umweltbewegung ein wirklich relevanter Bestandteil. Menschen, die sich gegen die Braunkohletagebaue, gegen die chemische Verseuchung der Umwelt zur Wehr gesetzt haben in einer Diktatur. Das war dort gefährlich. Umweltdaten zu publizieren war verboten. Und trotzdem haben Menschen das gemacht. Deshalb bleibe ich optimistisch, dass wir es schaffen können, den Planeten zu bewahren. Aber es ist eine Riesenherausforderung.
Mit diesem Optimismus gehen wir jetzt in den Tag und nehmen ihn mit. Und es wird sehr spannend die nächsten Wochen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben, mit uns zu reden. Weil am Ende jeder Folge darf sich jeder unserer Gäste noch ein Lied wünschen. Und uns interessiert, welches Lied Sie sich wünschen und weshalb.
Sie wissen es ja, Sie haben es ja vorbereitet.
Was?
Es ist auch in meiner Biografie irgendwo mal aufgeschrieben worden, dass ich Fan von Bruce Springsteen bin und auch die Konzerte besuche. Und ich habe ihn das Lied We Take Care of Our Own, glaube ich, rübergeschickt. Es ist ein durchaus politisches Lied, aber ich mag es auch vom Song, von der Melodie her.
Es ist ganz lustig, Ihr Kabinettskollege Hubertus Heil, der der erste Gast in
Ist
unserem
auch
Spezial war, ist auch Springsteen-Fan, hat sich auch Springsteen gewünscht und ich glaube, es hieß No Surrender oder Never Surrender. Wir kommen die ganze Zeit durcheinander.
Ja.
No
Wir haben
Surrender.
uns ab und zu über die Konzerte unterhalten.
Also, wir wissen, was im Kabinett läuft.
Genau.
Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und Ihnen alles Gute.
Ich danke Ihnen und Ihnen auch alles Gute und auch für den Podcast.
Dankeschön.
Danke sehr.
Machen Sie es gut.
Let's go.